SRF 2 Kultur. Die Sendung Kontext.
Ich denke, wir dürfen für uns in Anspruch nehmen, dass wir die Ersten sind, die ernsthaft an die Stadtwirtschaft glauben.
Sagt einer, der auf den Dächern unserer Städte Fische und Gemüse ziehen will, und ein anderer ist überzeugt,
dass Ressourceneffizienz in der Stadt, aber auch Schließung von Kreisläufen, dass das sehr viel bedeutender wird für die Stadt der Zukunft.
Kreisläufe in der Stadt, wie sie in Zukunft aussehen könnten, warum sie immer wichtiger werden. Eine Sendung zu Stadtwirtschaft, Dachwirten, Gemüse und Fisch auf Dächern. In Begleitung des Urban Farming-Experten Andreas Graber und des Umweltwissenschaftlers Andy Spöri. Mit einem kleinen Ausflug zur Frage, wie Sonne am besten genutzt wird. In einer Sendung von Christoph Keller.
Wieder mal eine Radioreportage.
An einem Dienstagnachmittag auf dem Dach einer Industriebaute im Basler Dreispitzareal, rundherum Industriehallen, Lagergebäude, Bürogeschosse, Baustellen, dazwischen das Schaulager, eine Hochschule, ein aufstrebendes, lebendiges Quartier.
Meine Kollegen vom UF-Team, aber der Teil der
Ich bin mit Andreas Graber verabredet. Er ist Gründer und Chef Forschung und Entwicklung der Firma Urban Farmers, die hier auf diesem Flachdach die erste städtische Farm in der Schweiz realisiert hat. Andreas Graber, hohe Stirn, offene, aufmerksame Augen, um den Mund ein verschmitztes Lächeln. Wir stehen beim Eingang zu einem großen Gewächshaus zwischen hochverglasten Büros und ein paar Containern, in denen die technischen Apparaturen untergebracht sind.
Wir haben auf diesem Flachdach eine Pilotanlage installiert, 260 Quadratmeter, Sie sagen groß. Ich finde, es ist ein kleiner Anfang, so ein Zwischending zwischen Labor und wirklich produktive Anlage. Eine Pilotanlage, wo es darum geht, dass wir in einem Forschungsprojekt austesten, unter welchen Parametern kann man welche Produkte in welcher Qualität für den städtischen Markt erzeugen. Das Spezielle daran ist sicher die Aquaponik, eben dass wir hier den Fisch mit aufs Dach raufnehmen und das verknüpfen mit der Pflanzenproduktion, mit dem Ziel, hier einen Ressourcenkreislauf, einen lokalen Kreislauf zu schließen, Wasser und Nährstoffe. Der Fisch düngt die Pflanze reinigt das Wasser, verdunstet das Wasser und verwertet im Prinzip auch das Fischfutter komplett. Also dass wir eigentlich aus dieser natürlichen Symbiose auch einen ökonomischen Vorteil ziehen wollen, dass wir nicht sagen, das ist etwas, was man tun sollte, schaut mal her, das ist was Gutes, das müsst ihr tun, sondern wir sagen, nein, wenn es ein ökologischer Vorteil ist, dann sollte sich doch auch ein ökonomischer Vorteil daraus ableiten lassen, um das System weiterzutreiben.
Jetzt werden ja überall auf der Welt, auf Dächern, irgendwelche Grünflächen angebaut. Es ist ein allgemeiner Trend, die Dächer zu begrünen. Das hier ist eine andere, technologisch andere Begrünung als die, die normalerweise gemacht wird.
Ja, ich unterscheide hier Urban Farming vom Urban Gardening. Wenn wir davon sprechen, in Erdkulturen zu produzieren, auf Erde oder sogar Parterre oder sogar in öffentlichen Parks, dann ist es eigentlich die Produktion, die wir uns schon gewohnt sind aus dem Schrebergarten oder aus der Landwirtschaft. Die Pflanze wächst in der Erde. Urban Farmers suchen einen Weg, wie man technologisch in der Stadt Farmen bauen kann, ohne dass man eben primär Land aus der Umgebung in die Stadt fahren müsste. Ich habe auf einem Flachdach in der Stadt normalerweise keine Humusschicht. Ich kann da nicht einfach sagen, jetzt mache ich eine Bioproduktion, und ich habe hoffentlich genügend Sonne und Regen in der Stadt, sondern wir bauen ein technisch definiertes System, ein Gewächshaus. Das steht jetzt nicht auf der grünen Wiese, das wäre ja eigentlich schade darum. Besser, wir bauen das auf eine Brachfläche, eine Industriebrache, eben ein Dach, was bisher eigentlich nicht sinnvoll genutzt wurde oder eben nicht ökonomisch auch wertschöpfend genutzt werden konnte. Und in diesem Gewächshaus drin bauen wir eine Anlage auf Kunststoff, Metall, Plastik, Fischbehälter und füllen das Ganze mit Wasser und starten den Lebenskreislauf ausgehend vom Wasser.
Sagen Sie jetzt, Andreas Graber, was fasziniert Sie persönlich an dem, was diese Technologie zu bieten hat?
Es ist sicher die Wassereffizienz, dass ich das aus der Fischproduktion nicht in Abwasser erzeugen muss, was ich irgendwo reinigen oder entsorgen muss, aber ein bisschen habe ich ein schlechtes Gewissen, schade um das viele Wasser, was der Fisch da verbraucht hat, sondern ich kann damit einen Wertstoff erzeugen aus der Fischzucht, nämlich einen Fischwasserdünger, wenn man so will. mit dem ich professionell Gemüse ziehen kann.
Kreislauf, Effizienz, diese Wörter werde ich bei meinem Besuch in der ersten Urban Farming Anlage der Schweiz immer wieder hören. Drinnen ist es tropisch warm.
Da stehen wir jetzt in diesem Gewächshaus vor uns. Tomatenstauden, Salatköpfe wachsen auf weißen Bahnen. Es sieht ein bisschen klinisch aus, Andreas Graber.
Ja, das soll es auch sein. Wenn es zu viel Natur wäre, hätten wir zu viele Fressfeinde hier. Wir wollen ja auch hier saubere Produkte erzeugen, sauber im Sinne von Blattläuse, sodass wir eben nicht mit Spritzmitteln behandeln müssen. Das ist klar unser Credo. Unsere Produkte sind frisch und unbehandelt. Wir können hier mit Andermatt Biocontrol zusammenarbeiten, einer Schweizer Firma, welche Nutzinsekten liefert. Sie sehen auch Hummeln fliegen. Das heißt, die Tomaten müssen ja auch bestäubt werden. Im Gewächshaus haben wir keinen Wind, der die Pflanze bewegt. Man könnte die auch einzeln schütteln, alle zwei Tage mal kurz durchgehen und die Blüten schütteln, dann würden die sich bestäuben. Aber es ist doch viel eleganter und hübscher anzuschauen, wenn die Hummeln da starten und jede Blüte einzeln anpacken und befruchten. Also man kann in der Schweiz von diesem Lieferanten eine Kartonschachtel sich bestellen mit 100 Hummeln drin. Die leben 3 Monate und befruchten die Pflanzen da in diesem System. Ansonsten soll es nicht ein klinisches Setup sein, aber es muss natürlich auch hygienisch sein von den Pflanzenresten her. Jetzt ist gerade Erntezeit. Einmal pro Woche werden die Tomaten ausgeknipst, das heißt die Seitentriebe werden geschnitten, ältere Blätter entfernt. Aber ansonsten wird hier eigentlich jeden Abend mit dem Staubsauger die Farm gesäubert. Erstens soll es mal Eindruck machen und wir wollen ja auch eben nicht, dass hier Pilzinfektionen sich ausbreiten. Worauf Sie sicher angespielt haben mit diesen weißen Rinnen, das sind natürlich eine Spezialität, die man eigentlich sonst nicht zu Gesicht bekommt in der Schweiz. Das nennt sich NFT, Nährstofffilmtechnik, oder eben Fließrinnen zu gut Deutsch. Eine dünne Rinne, die mit von einem Wasserstrahl bewässert wird. Die Pflanzen stehen direkt darin und entwickeln ein dichtes Wurzelgeflecht, um diese Nährstoffe und das Wasser auch quasi zu verwerten.
Und die Pflanzen stehen in was genau? In was wachsen die jetzt genau hier?
Wir haben ja diese Kombination mit den Fischen und deswegen haben wir eigentlich die Absicht, möglichst wenig Organik einzubringen. Das heißt, wenn ich hier Torf einsetzen würde, was normalerweise Standard ist, dann habe ich auch wieder Kohlenstoff im System drin, der ausgewaschen wird, der zu einer Wasserverfärbung führt für die Fische. Das kann auch wieder zu Sauerstoffzehrung führen. Deswegen haben wir hier mal auf den Standard gesetzt, der üblich ist in solchen Orsol-Anlagen oder Hydroponik-Anlagen. Das ist Steinwolle.
Pflanzen, die auf Steinwolle wachsen. Es ist eine technische Anlage, dieses städtische Gewächshaus. Überall sehe ich Röhren, Schaltuhren, Messpunkte, das leichte Gurgeln von Wasser. Auf dieses Wasser kommt es an. Das lerne ich von Andreas Graber, der hier schon Dutzende Journalistinnen und Journalisten durchgeführt hat. Das Wasser transportiert die wichtigen Nährstoffe aus der Fischzucht zu den Wurzeln der Pflanzen. Und die gedeihen sehr gut sogar.
Die 260 Quadratmeter rechnerisch haben wir geplant, dass wir etwa 5000 Kilo Gemüse produzieren können im Laufe eines Jahres. Etwa 800 Kilo Fisch. Dieses Verhältnis ist eigentlich gegeben durch diese Ressourceneffizienz, eben auch wie viel Dünger das die Fischzucht dann liefert. Es ist etwa 1 zu 5 bis 1 zu 10 Verhältnis Fisch und Gemüse. Wenn ich ein Kilo Futter einsetze in meinem System, wachsen damit etwa 800 Gramm Fisch und etwa 5 Kilo Gemüse. Wieso leisten wir uns den Luxus bisher, auf diese 5 Kilo Gemüse zu verzichten? Es gibt sehr viele Aquakulturen, auch in der Schweiz, wo dieses Wasser gereinigt wird. Aber dennoch geht eigentlich dieser Wertstoff Fischwasser verloren. Es gibt andere Anlagen, von denen wir auch profitieren, nämlich Billigproduktion in Asien, wo diese Wasser ungereinigt in die Flüsse entlassen werden oder eben auch Lachsproduktion, die eigentlich dann im Meer funktioniert, mit Netzgehegen, wo diese Nährstoffe ebenfalls eigentlich dem Meer überlassen werden, wo kein direkter Mehrwert entsteht. Diese 5000 Kilo Gemüse, das haben wir gerechnet gehabt, wenn wir vor allem Tomaten produzieren. Es hängt natürlich ganz davon ab, was für eine Produktion das man fährt. Wenn wir bei diesen 5 Tonnen Gemüse bleiben, dann könnten wir damit durchaus den Bedarf von etwa 80 Personen abdecken. Andersrum gesagt, um meinen persönlichen Bedarf an Frischgemüse, das sind etwa 80 Kilo pro Jahr, und dem frischen Fisch, das sind etwa 10 Kilo pro Jahr, abdecken zu können, würden theoretisch 3 Quadratmeter Gewächs Dachfläche reichen.
Und da sind sie, die Fische, deren Ausscheidung, Kot, Urin, die Pflanzen düngen. Andreas Graber hebt den Deckel eines der vier riesigen Fischtanks, drinnen ein Gewusel von Fischen. Es sind Tilapia, ein feinschmeckender afrikanischer Buntbarsch.
Wenn ich hier mal den Deckel anhebe, werden Sie schon von den Kollegen begrüßt. Die kommen da ganz eifrig an die Oberfläche und schauen, ja, jetzt gibt's Futter. Die Fische werden bei uns wirklich von Hand gefüttert, etwa 5 bis 6 Fütterungen pro Tag, die wir ihnen jetzt verabreichen. Es geht uns darum, dass wir die Tiere wirklich beobachten können während der Fütterung, dass es keine Verletzten gibt. Das ist eigentlich auch kein Problem. Die Fischart in dieser Art, wie wir sie halten, sehr friedlich untereinander. Also wir haben keinen Flossenverbiss und keine Mortalität. Aber es geht auch um das Fressverhalten der Fische. Wir wollen sicherstellen, dass das Futter, was wir verabreichen, wirklich gefressen wird. Ansonsten führt das nämlich zu einer Wasserbelastung nur. Das Futter würde auch rausgefiltert durch die Filtersysteme weiter hinten. Und wir wollen ja ein optimales Fischwachstum. Also bei jeder Fütterung, in jedem dieser der 3 Fischbecken, schreiben wir auf, wie viel Gramm das wir füttern, wie die Fische reagieren, ob sie normal fressen, ob sie hungriger sind. Und basierend darauf können wir auch die Futtermengen anpassen. Das Ziel ist, dass wir gemäß Produktionsplan die Fische entlang einer definierten Wachstumskurve eigentlich füttern können. Das heißt, wir wissen und planen, wann wir wie viele Fische produzieren. Aber der direkte Kontakt mit dem Fisch ist natürlich immer noch das Beste.
Andreas Graber erklärt mir die komplexe Aufbereitung des Wassers, eine Technologie, die sich Aquaponik nennt. Eine Wortschöpfung aus Aquakultur und Hydroponik, Fischkultur plus Orsolproduktion. Zentral, sagt Andreas Graber, ist die Abscheidung für Fischkot, die Reinigungsstufen, die Filter und am Ende dann die Ableitung zu den Pflanzen.
Das Wasser wird in jedem Fischbecken separat abgeleitet durch den Bodenablauf. Das heißt, der Kot, den die Fische ausscheiden, der wird laufend alle 20 Minuten ausgewaschen. Das geht dann zu einem Trommelfilter mit einem Mikrosieb, der diese Fischgülle aus dem Wasser entfernt und die Fischgülle wird abgelassen. Das heißt, was weitergeht zum Biofilter, zur biologischen Reinigungsstation, wo dann Mikroorganismen das Wasser aufbereiten, ist eigentlich nicht Fischwasser oder Fischabwasser, sondern eigentlich nur die Abfallstoffe, die dann aus dieser Flüssigphase übrig bleiben. Der Fisch pinkelt eigentlich nicht so wie wir, der Süßwasserfisch zumindest nicht, sondern scheidet Ammonium eigentlich direkt über die Kiemen aus. Also wenn ihr das vergleicht mit einem Urin eines Rinds oder einer Kuh, dann ist das beim Fisch eigentlich ein Atemprodukt. Zu Hause setzt der Konsument dann auch darauf, dass er einen Wasserwechsel macht. Also ich ebenfalls als Aquarianer zu Hause, einmal pro Monat setze ich den Wasserschlauch an, entleere das Wasser in die Toilette und fülle mit frischem Leitungswasser wieder auf. Das ist bei uns nicht nötig. Wir haben ja eben nebendran direkt das Pflanzengewächshaus, was auf diese Nährstoffe wartet. Das heißt, hier hinten an der Wand habe ich eine Bewässerungspumpe mit 2 Ablaufleitungen und unser Urban Farmers Controller steuert eigentlich die ganze Anlage, sodass alle 6 Stunden Wasser gepumpt wird zu den Tomaten. Auf die Tischkulturen einfach so viel wie da entzogen wird. Das heißt, die ganze Anlage reguliert sich von selber. Und überschüssiges Wasser, was die Pflanzen nicht verdunstet haben, kommt dann hier wieder zurück. Und vielleicht auch noch, um das gerade vorwegzunehmen, es ist nicht eine geschlossene Kreislaufanlage, wo der Fisch dann immer im selben Wasser drin bleibt. Die Pflanze verdunstet etwa 1000 Liter pro Tag hier auf dieser Fläche. Das heißt, spätestens alle 20 Tage ist das ganze Wasser einmal ausgetauscht. Aber es endet dann eben nicht in der Kläranlage, sondern wurde von den Pflanzen aufgesogen und verdunstet und im Idealfall als Salat oder Tomate an den Konsumenten verkauft.
Auch hier dieses eine Wort, ein Kreislauf. Die Konsumentinnen und Konsumenten übrigens sind neugierig auf die Produkte der Urban Farmers in Basel. Jeden Samstag werden sie im nahegelegenen M-Park verkauft und sie finden guten Absatz. Fische, Gemüse, Gewürze, kleine würzige Cherry-Tomaten, verschiedene Spezialitäten. Kurze Wege, Gemüse in der Stadt produziert, hier auch geliefert und nicht über hunderte Kilometer von Spanien oder Italien herangekarrt, im Lastwagen oder per Flugzeug. Und das gilt auch für den Fisch. Der wird in einige Restaurants in Basel ausgeliefert, direkt und per Velo, selbstverständlich. Einer, der sich diese Kreisläufe größer denkt, aber ähnlich, ist Andi Spöri. Er ist Seniorberater bei der Consultant-Firma Ernst Basler und Partner. Er ist auch Senior Researcher am Institut für Umweltentscheidungen der ETH Zürich. Ein junger, aufmerksamer Forscher, der sich genau auf das spezialisiert hat, auf städtische Kreisläufe. Ich frage ihn, was heißt das, wenn man in der Stadt in Kreisläufen denkt?
Ja, das bedeutet verschiedene Dinge aus meiner Sicht. Erstens, also wenn man das Ganze aus einer Nachhaltigkeitsperspektive jetzt mal betrachtet, denke ich, dass Ressourceneffizienz in der Stadt, also sprich Rohstoffverbrauch, Rohstoffintensitäten, aber auch Schließung von Kreisläufen in der Abfallwirtschaft, dass das sehr viel bedeutender wird für die Stadt der Zukunft, gerade weil dort die großen Metabolismen stattfinden.
Sie haben das Stichwort Nachhaltigkeit erwähnt, Andi Spöri. Ist es denn so, dass wir davon ausgehen können, dass eigentlich die Städte weltweit Nachhaltigkeit als eine wichtige Priorität sich auf die Fahne geschrieben haben?
Weltweit ist schwierig, so generell zu sagen. Ich denke vor allem in der entwickelten Welt, sprich Europa, Nordamerika, auch in gewissen anderen Ländern wie Australien, Neuseeland spielt das immer mehr eine sehr bedeutende Rolle, auch weil es den Leuten sehr, sehr gut geht, wohlstandsmäßig, und sie sich anderen Bedürfnissen widmen können. Ich denke, in Schwellenländern, Entwicklungsländern spielt es auch immer eine bedeutendere Rolle, aber nicht auf demselben Niveau. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit, bis auch dort die Erkenntnis mehr und mehr ankommt, dass die Welt endlich ist, dass wir mit unserer Input-Output-orientierten Wirtschaftsweise und Konsumweise nicht unendlich lang fortfahren können.
Wir können nicht unendlich fortfahren. Jetzt sind ja Städte enorme Energiefresser. Sie fressen gewissermaßen Energie vom Umland in sich hinein, ebenso Nahrungsmittel und andere Ressourcen, und stoßen dann wieder enorme Mengen an CO2 und auch an Abfall aus. Das heißt, bisher haben die Städte ja eigentlich vom Umland und von den umliegenden Ressourcen gelebt. Hat da ein Umdenken stattgefunden?
Ich denke, es hat ein Umdenken stattgefunden. Das sieht man ja auch an all diesen neuen Modebegriffen, wie dieses Urban Mining, Urban Farming, Urban Gardening, die schlussendlich alle darauf abzielen, dass die Stadt als großer Ressourcenverbraucher mehr Verantwortung übernimmt für einen nachhaltigen Umgang mit diesen Rohstoffen und Ressourcen. Auf der anderen Seite wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich voraussichtlich immer so bleiben, dass die Stadt vom Umland abhängig sein wird. Ich denke, das muss man differenzieren, je nach Ressource, die man betrachtet. Ich denke, Energie ist ein gutes Beispiel für eine Ressource, die die Stadt selber bereitstellen könnte, beziehungsweise ihren eigenen Verbrauch in ihrem räumlichen Perimeter decken könnte, über Photosonnenenergienutzung und diverse andere erneuerbare Quellen wie Biomasse und vielleicht auch Geothermie, Erdwärme und so weiter. Wenn man aber andere Ressourcen anschaut, wie Nahrungsmittel, wie Mineralien, Metalle, denke ich, wird das immer eine Illusion bleiben. Da einerseits Nahrungsmittelanbau sehr, sehr flächenintensiv ist und die Flächen gerade in der Schweiz sehr knapp sind und in der Stadt eigentlich nicht vorhanden sind. Metallische Ressourcen, Mineralien, da haben wir die Ressourcen schlicht und einfach nicht in unserem Land, wenn man das Beispiel Schweiz betrachtet. Und die werden immer auf die Versorgung aus umliegenden Ländern angewiesen bleiben. Das Einzige, was wir tun können, und denke ich, das ist auch das, wohin momentan die Bestrebungen laufen, ist, dass diejenigen Ressourcen, die irgendwann mal in die Stadt gelangt sind, sei es in einem Bauwerk, seien es Abfälle, seien es auch Nahrungsmittel, die konsumiert worden sind, dass man diese Ressourcen konsequent und möglichst effizient in den Kreisläufen hält.
Die Güter, die Stoffe, die Materialien in den Kreisläufen halten, darauf zielen all die neuen urbanen Bewegungen ab. Das Urban Mining, also die Wiederverwertung aller Rohstoffe, die in der Stadt anfallen, vom abgetragenen Beton hin zum Gold in der Verbrennungsschlacke, weiter das Urban Gardening, aber auch das Einsammeln von Bioabfällen zur Herstellung von Biogas in der Stadt, also gewissermaßen urbanes Biogas, dann das urbane Imkern und vor allem die urbane Stromproduktion mit Solardächern. Das alles verweist auf einen Trend, die Stadt neu zu denken als einen Produktionsort von Energie, von Nahrungsmitteln. Man muss sich die Stadt also neu denken. Läuft es darauf hinaus, frage ich Andi Spöri, den Forscher am Institut für Umweltentscheidungen der ETH Zürich und Berater bei Ernst Basler und Partner.
Also einerseits sicher, dass man möglichst wenig Rohstoffe und Energie benötigt, um einen bestimmten Standard an Bedürfnisbefriedigung zu decken. Und dort gibt es bestimmt noch ein sehr, sehr großes Potenzial. Zweitens sehe ich, dass man die Rohstofflager in der Stadt möglichst nutzt, um neue Rohstoffe herzustellen, die man dann wieder in der Stadt verbaut. Ich denke, ein sehr schönes Beispiel hierfür ist das Letzigrundstadion, das ja, als man das alte Stadion abgerissen hatte, kam eine Recycling AG, die hatte mobile Infrastrukturen. Das Stadion wurde rückgebaut, die mineralischen Fraktionen wurden direkt vor Ort rezykliert und zu neuem Baustoff aufbereitet und dann im neuen Stadion verbaut. Ich denke, das ist ein sehr exemplarisches Beispiel, wie man mit diesen Lagerstätten umgehen könnte in der Zukunft. Dies beinhaltet auch zum Beispiel Abwasser und der ganze Klärschlamm, der in den Abwässern, in den Abwasserreinigungsanlagen anfällt, der sehr viele Nährstoffe enthält. Auch hier haben wir Bestrebungen in der Stadt Zürich. Wir bauen eine Monoverbrennungsanlage beim Wert Hölzli für Klärschlamm mit dem Ziel, dass wir später den Phosphor, der in der Asche dann angereichert ist, wieder zurückgewinnen können und entsprechend wieder als Düngemittel in der Landwirtschaft verwenden können.
Das tönt alles, Andi Spöri, nach einem zyklischen Denken. Würden Sie sagen, das zyklische Denken steht am Anfang dieser ganzen Geschichte?
Ich denke, das steht am Anfang dieser ganzen Geschichte. Und ich denke, zyklisches Denken ist ein sehr gutes Stichwort in diesem Zusammenhang, das man auf verschiedenen Ebenen verstehen oder betrachten kann. Die erste ist diejenigen, die ich gerade erwähnt habe, dass man Stoffkreisläufe so konsequent, effizient wie möglich und innerhalb möglichst enger räumlichen Perimeter schließen kann oder schließen wird. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Zyklen hinsichtlich der Bedürfnisentwicklung der Leute und der Anwohner und der Bevölkerung in einer Stadt, die ebenfalls sehr, sehr wesentlich sind. Und dort, denke ich, sollte auch ein bisschen ein Umdenken stattfinden im Sinne von Zukunftsgerichtetheit und Langfristigkeit, dass man einerseits versucht, diese ändernden Bedürfnisse zu antizipieren, und andererseits, dass man die Städte flexibler gestaltet, dass man Stadtstrukturen anpassungsfähiger macht, sodass dass man Änderungen einfacher und effizienter wieder vornehmen kann.
Die Stadt als ein anpassungsfähiges, flexibles, offenes und zyklisches System. Andreas Graber, der Gründer und Chef Forschung und Entwicklung von Urban Farmers, zugleich Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, er bringt ein zentrales Thema der Stadt der Zukunft auf einen Punkt. Es geht um die Sonne.
Die Vision für die Stadt der Zukunft ist, dass wir zukünftig das Sonnenlicht besser nutzen. Wir haben damit begonnen, Photovoltaik zu installieren. Aus der Erkenntnis, es macht keinen Sinn, wenn uns die Sonne einfach auf die Dächer brennt und die Stadt erwärmt und wir unten Klimaanlagen am Laufen haben. Ich denke, die Vision ist wirklich, wie können wir besser mit dem Sonnenlicht umgehen. Ich finde eben Photosynthese den viel interessanteren Ansatz. Photovoltaik ist relativ banal. Das kann man ein Ingenieur planen. Ich kann es oben auf dem Dach einstecken und nach 20 Jahren kann ich wieder mal schauen gehen. Aber das Ding läuft automatisch. Es braucht kein spezifisches Fachwissen, dass der Strom in die Steckdose gelangt. Wenn ich mit der Pflanze arbeite, sieht das ganz anders aus. Es ist ein lebendes Konstrukt. Ich arbeite mit der DNA der Pflanze. Ich kann die Pflanze gestalten, schneiden, verschieden düngen, entsprechend auswählen. Es ist eine andere Art von Denke, auch eine sehr zufriedenstellende Arbeit für den Gärtner, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Überlegung ist eigentlich eine andere. Strom ist sehr einfach transportierbar. Wir haben die Kupferkabel gelegt, ob wir jetzt Wasserstrom produzieren in unseren Bergen oder Windstrom an der Nordsee oder Photovoltaiksteine in Deutschland, sage ich jetzt mal, die haben genug davon. Das ist mit relativ wenig Verlusten transportierbar. Bei den Lebensmitteln, wo ich jedes Mal Kilo und respektive Wasser durch die Gegend trage, sieht das ganz anders aus. Also aus Sicht von einer Ökobilanz müsste es eigentlich sinnvoller sein, die Startdächer für Nahrungsmittelproduktion zu benutzen als für Photovoltaik.
Das heißt, Photosynthese statt Photovoltaik ist gewissermaßen Ihr Schlachtruf. Jetzt gibt es technisch Möglichkeiten, die beiden Elemente zu kombinieren?
Ja, Interessant ist eben, dass wir tagsüber, gerade auch im Sommer, eigentlich viel zu viel Licht haben für die Pflanzen. Ich könnte das Licht für Faktor 4 teilen und ich hätte immer noch genügend Licht für die Tomate. Das heißt, tagsüber, mittags, sind die Pflanzen eigentlich übersättigt an Licht. In dieser Zeit könnte ich das Sonnenlicht nutzen zur Stromproduktion, 3/4 der Energie abschöpfen und ich hätte denselben Pflanzenertrag. Also es gibt Konzepte, dass man bei solchen Gewächshäusern mit Giebelbauten die Südseite mit Photovoltaikpanel ausrüstet. Es gibt heute auch Technologie, die transparent ist. Das heißt, die direkte Sonnenbestrahlung wird genutzt, diffuses Licht wird durchgelassen durch das Gewächshaus. Also es läuft in die Richtung, wie kann ich dezentral Strom, Wärme und Nahrungsmittel produzieren. Und dann eben in einem Kreislauf, der möglichst wenig Wasser verbraucht, möglichst wenig Unterstützungsenergie auch braucht. Das heißt, auch da wird Aquaponik eingesetzt.
Die Technologie, sagt Andreas Graber, ist vorhanden. Es geht, betont er, allein um die Bereitschaft.
Dieser Selbstversorgungsgrad der Stadt ist nicht eine Frage der technischen Limitierung, sondern eine Bereitschaft. Es ist sicher nicht unser gesellschaftliches Entwicklungsziel, dass wir von den 100% Jäger und Sammlern, die wir mal waren, jetzt aktuell vielleicht bei 2-3% Lebensmittelproduzenten sind in der Schweiz, der Rest kann anderen Vergnügungen nachgehen, dass wir darauf wieder auf 20% hochklettern müssen, soll nicht sein. Es ist doch interessant, wenn wir uns mit kulturellen Fragen beschäftigen können in unserem Leben und nicht uns sagen müssen, was esse ich morgen, sondern das kann jemand bereitstellen für 20 Personen, der Dachwirt oder der Landwirt. Und insofern ist eben der Dachwirt schon ein neuer Beruf, den ich mir auch hoffe, dass ich den eines Tages noch erleben werde.
Dachwirt, ein neuer Beruf.
Urban Farmers arbeitet daran, das System möglichst zu vereinfachen vom Betrieb her. Das heißt, wir werden am Ende dieses Forschungsprojektes, was jetzt im Laufen ist, über ein Handbuch verfügen, wie ist so eine Anlage zu bauen, wie ist sie zu betreiben und auch welche Tätigkeiten müssen die Leute eigentlich kennen, wenn sie so eine Anlage sicher führen wollen. Einerseits Know-how im Fischbereich, was braucht der Fisch, um eben gesund heranwachsen zu können. Und dann ist es vor allem ein Know-how im Pflanzenbereich. Das heißt, der typische Betreiber wird wahrscheinlich ein Gemüsegärtner sein. Im Idealfall wäre es so, dass wir einen Farmmanager haben, der eben ein professioneller, gelernter Spezialist ist, der vielleicht eine Farm von 1000, 2000 Quadratmetern führt, dem dann vielleicht 5 bis 10 Leute auch temporär unterstellt sind. Und das wäre durchaus was Interessantes auch als Plattform für soziale Arbeitsmarktintegration.
Und das wird die Aufgabe der künftigen Dachwirte sein, auf urbanen Großfarmen klug mit der Ressource Sonne umgehen. Sie einsetzen für das urbane Farming, möglichst klug, möglichst effizient und auch, warum nicht, zugleich für die Produktion von Sonnenenergie. Die Stadt in Kreisläufen denken. Das war die Sendung Kontext, eine Sendung von Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.